Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute zum Tabuthema schlechthin, nämlich Sexualität im Alter. Es ist einfach, wie gesagt, ein riesengroßes Tabuthema, Sexualität an sich und dann bei alten Menschen sowieso. Ab wann spricht man denn vom Altsein? Laut der Weltgesundheitsorganisation ist man ab 65 Jahren alt, aber natürlich ist man immer nur so alt, wie man sich fühlt. Das heißt, Altsein an sich ist, glaube ich, nichts, das sich an irgendwas genau festmachen lässt oder an einem Alter, an einer Zahl. Leider ist Alter oder Altwerden auch ganz negativ besetzt, was ich super schade finde, denn wir werden alle älter, es gehört zum Menschsein dazu, genauso wie Kleinsein und Großsein und älter werden, erwachsen werden. Man wird immer älter und deswegen finde ich, könnten wir allgemein den Begriff alt, ich bin schon so und so viele Jahre alt, mal überdenken, ob das wirklich was Negatives sein muss oder ob das nicht auch total was Feines sein kann, weil da lernt man ja ganz viel dazu. Und es ist so, dass gerade wenn es um das Thema Sexualität im Alter geht, haben wir ganz, ganz viele Klischeebilder im Kopf, die uns leider auch ganz häufig die Sicht auf die Realität vernebeln. Da gibt es zum Beispiel Mythen wie, sobald Frauen im Wechsel sind, haben sie dann sowieso keine Lust mehr auf Sex oder alte Menschen brauchen sowieso nur noch Zärtlichkeit im Sinne von einer Umarmung und Kuscheln und Händchen halten und das war's dann schon. Das sind so unsere Bilder im Kopf und das ist super traurig eigentlich, denn sie stimmen zum einen überhaupt nicht und zum anderen ist es ganz, ganz was Individuelles. Natürlich helfen uns da auch die medialen Berichte dazu, nämlich da gibt es so gut wie nichts oder nur ganz, ganz selten, dass sozusagen auch in Medien alte Menschen als sexuelle Wesen gezeigt werden, vor allem als sexuelle Wesen, die Spaß daran haben, die noch Lust empfinden, die da auch noch aktiv sind und nicht nur auf dieses liebe alte Menschen-Sex-Ding reduziert werden, so im Sinne von eben nur streicheln und Händchen halten. Es kann auch ganz anders sein und deswegen ist es mir auch so wichtig, dieses Thema einfach mal anzusprechen. Wie ihr bereits wisst, ist halt meine Haltung, dass Sexualität sich ein ganzes Leben lang verändert und sich immer wieder weiterentwickeln kann und deswegen ist es so wichtig, auch im Alter das vielleicht nochmal zu überdenken, beziehungsweise das auch als Chance zu sehen, Dinge nochmal völlig neu für sich zu entdecken und zu erfinden. Und natürlich verändert sich der Körper, dazu komme ich gleich noch näher. Aber das Traurige ist, dass wenn ältere Menschen oder alte Menschen miteinander Sex haben oder Sexualität leben oder in irgendeiner Art und Weise sexuelle Handlungen setzen, sei es nun an sich selbst oder mit Partner, Partnerin oder anderen Menschen, und das ist freiwillig, wird es trotzdem sofort oder sehr, sehr, sehr schnell als das ist komisch, verrückt, abnormal, bis hin zu dem Punkt, wo es dann auch pathologisiert wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schade und auch nicht wahr. Beziehungsweise hat ja Wahrheit etwas mit meiner Sicht auf die Dinge zu tun. Und da kommt es auch ganz, ganz stark an, wie stehe ich denn selber zu dem Thema Sexualität? Wie habe ich das bis jetzt in meinem Leben gelebt? Sowohl als sozusagen alter Mensch, als auch als zum Beispiel Pflegepersonal oder Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter etc., wie ich Dinge bewerte. Das hatten wir schon mal, wenn es um kindliche Sexualität geht. Genauso ähnlich ist es, wenn es um Sexualität von älteren Menschen geht. Und grundsätzlich gibt es schon körperliche Veränderungen. So ist es zum Beispiel so, dass die Hormone runterfallen, dass die vaginalen Schleimhäute enger werden, etwas zusammenfallen und dadurch auch die vaginale Lubrikation. Das heißt einfach, dass man nicht mehr so feucht wird. Das wird halt geringer und auch die genitale Durchblutung wird weniger, weshalb es häufiger auch zu Schmerzen kommen kann oder das Ganze unangenehm sein kann. Ganze 25% leiden sogar an Dyspareunie. Das ist sozusagen eben diese Schmerzen, weil zu wenig vaginale Lubrikation. Dazu kommt aber auch noch ganz, ganz oft verstärkend ein ganz verspannter Beckenbodenmuskel. Und das kann man natürlich trainieren. Bei Männern sieht es ähnlich aus. Der Testosteronhaushalt nimmt vom 20. Lebensjahr sozusagen weg bis zum 50. Lebensjahr zur Hälfte ab. Also auch da findet schon ein Wechsel statt, beziehungsweise hört man das ja auch, dass der Körper so zwischen 20, 25 auf dem Höhepunkt ist und dann geht es sozusagen nur noch bergab. Was sagt uns das über unser Bild vom Altwerden? Eben auch wieder etwas ganz, ganz Negatives. Der Körper verändert sich einfach, auch die Hormone verändern sich. Und das Testosteron ist halt ein ganz wichtiges Hormon, das natürlich auch zum Muskelabbau führen kann. Das heißt, ganz vielen wird einfach empfohlen, um diesen Hormonabfall etwas zu senken oder zu verlangsamen, einfach gezielt auch Krafttraining zu machen, weil das sozusagen die Muskeln aufbaut und dadurch einfach das Testosteron nicht so schnell absinkt. Dasselbe ist auch, dass viele Menschen mit Penis dann im Alter auch unter erektilen Dysfunktionen leiden. Das heißt, dass zum Beispiel der Penis nicht mehr erregiert, also er wird nicht mehr steif oder er wird schon steif, aber man kann die Erektion nicht sehr lange halten, nicht bis zum Höhepunkt. Und das hängt auch ganz viel, also dass das sozusagen so negativ gesehen wird, hängt auch ganz viel mit unserem Bild von Sexualität zusammen. Und da haben ganz viele nur das Bild im Kopf eines erregierten Penises. Und das Problem, also es ist eigentlich kein Problem. Das Schöne ist, dass der Penis ja auch in schlaffem Zustand total eine erogene Zone ist und man ganz viel damit machen kann. Also auch weiche Penisse, wirklich. Das ist halt so ein blödes Klischee und ich versuche da immer ein bisschen gegenzuwirken. Das habt ihr ja mittlerweile schon ein bisschen mitbekommen. Genau. Oder so ein ganz doofer Mythos ist auch, dann haust du halt Viagra rein und dann steht er. Zum einen, eine einzige Viagra-Tablette kostet 13 Euro. Zum anderen, Viagra wirkt wirklich nur, wenn sexuelle Erregung da ist. Das heißt, wenn ich Lust habe auf Sex. Wenn ich Viagra nehme und an überhaupt nichts Sexuelles denke oder gar keine Lust auf Sex habe, wird mich auch das Viagra nicht nach vorne hauen und sozusagen eine Erektion zustande bringen. Das heißt, sicher kann man Potenzmittel nehmen, kann vielen das Leben erleichtern, aber wie gesagt, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder ein Penisring oder auch eben Krafttraining wären so natürliche Faktoren. Umgekehrt bei den Frauen könnte man zum Beispiel bei der wenigen Lubrikation mit Gleitgel helfen. Vor allem silikonbasiertes Gleitgel hilft da sehr, sehr gut. Oder sich einfach mehr Zeit lassen beim Vorspiel. Auf jeden Fall sollte man auch bedenken, dass man super gut auch Sextoys und andere Hilfsmittel verwenden soll, kann und vor allem darf. Das ist jetzt nicht mehr etwas, das aus der Schmuddelecke kommt, sondern haben hoffentlich auch bei den meisten schon Einzug in die Schlafzimmer gefunden. Und eben, wie gesagt, Gleitgel kann bei fehlender Lubrikation gut helfen. Ein Penisring oder allgemein Penisringe können helfen, die Erektion zu halten, leichter zu halten. Die Erektion wird dadurch fester und länger oder auch eine Penispumpe kann helfen. Ganz wichtig auch, man kann natürlich auch vibrierende Toys beim Vorspiel nutzen, um das Ganze sozusagen nochmal auf eine andere Art und Weise wahrzunehmen, zu fühlen oder einfach auch intensiver zu erleben oder auch einen Womanizer mit Luftdrucktechnologie. Und es gibt wirklich viele Geschichten von Menschen, die erst im Alter wirklich ihr volles sexuelles Potenzial entfalten konnten. So hatte ich mal von einer Kollegin gehört, die hat eine Kundin, die war schon 79 Jahre alt und die hat erzählt, dass sie erst mit 75 Jahren ihren ersten Orgasmus hatte und jetzt den besten Sex ihres Lebens hat. Also nur weil man alt ist, heißt es nicht, dass das Sexleben vorbei ist. Und dazu gibt es halt auch eine richtig coole Netflix-Serie, nämlich Grace und Frankie, die da sozusagen auch das Thema Sexualität im Alter und Sextoys ein bisschen mit reinbringen, so als kleiner Tipp am Rande. ganz viele von diesen Beschwerden haben ganz, ganz viele Menschen im Alter. Und das Traurige an der Sache ist, dass fast niemand darüber spricht, nämlich nicht mal mit medizinischem Fachpersonal. Und so gab es da mal eine Studie, da wurden 2000 Menschen über 65 Jahren befragt, die sexuelle Probleme hatten, ob sie denn diese Probleme auch mit ihrem Arzt, ihrer Ärztin oder anderem medizinischem Fachpersonal besprechen würden. Und darauf gaben 83,4% der Befragten an, nein, dass sie darüber nicht sprechen würden mit ihrem Arzt. Und da fängt es für mich ja auch schon wieder an, wenn ich nicht mal mit meinem Arzt, meiner Ärztin über dieses Problem oder diese Belastung sprechen kann, mit wem denn dann? Und das ist so, so schade, weil es so viele betrifft. Und gerade da sollte man einfach auch nochmal offener werden und das auch von sich aus, denke ich, sollten das Ärzte, Ärztinnen auch mal ansprechen, dass gewisse Dinge völlig normal sind, dass es da Hilfsmittel gibt, dass man da was machen kann und nicht davon ausgehen, dass alte Menschen sowieso keinen Sex mehr haben wollen und das sowieso gelaufen ist. Grundsätzlich kann man natürlich immer noch tolle Orgasmen haben. Das verändert sich im Alter nicht, gerade wenn man sich diese Erregungsphase, Plateauphase und so weiter ansieht. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Das Einzige ist, dass die Refraktärzeit, also die Zeit zwischen einem Höhepunkt bis zum anderen Höhepunkt, also diese Zeit, wenn ich einmal Sex habe und dann nochmal oder so, die dauert länger. Man braucht halt ein bisschen länger, aber Zeit ist ja jetzt nicht das Problem in dem Sinne. Sexualität ist einfach gelerntes Verhalten. Und wie schon vorher gesagt, das hängt damit zusammen, wie ich meine eigene Sexualität vielleicht schon als junger Mensch oder erwachsener Mensch gelebt habe. Was ich da gelernt habe und was ich da auch für sexuelle Kompetenzen mir aneignen konnte. Und trotz dieser ganzen körperlichen Veränderungen kann ich immer noch erfüllte Sexualität leben, weil ich ja meine sexuellen Kompetenzen erweitern kann. Und mit einer werden wir alle geboren und das habe ich schon gesagt, das ist sozusagen die Anspannung, dass sich kleine Babys zum Beispiel auch mit An- und Entspannung zum Orgasmus bringen können. Mit Anspannung arbeiten können alle und dann gäbe es noch drei andere Typen. Das wäre dann, wenn man ein bisschen mehr modulieren kann, wenn man das auch mit dem Körper in einer beweglich fließenden Art und Weise sozusagen Sexualität leben kann. Und das kann man sehr wohl trainieren und üben. Was auch ganz, ganz oft thematisiert wird, ist halt so diese kritischen Punkte. Was ist Sexualität im Alter überhaupt? Ist das nur diese Genitalität, also nur klassisch penetrativer Geschlechtsverkehr? Was ist das eigentlich alles? Ist das auch Masturbation? Ist das auch Zusammenkuscheln? Kann das auch noch Oralverkehr oder Analverkehr sein? Also all diese Punkte, die werden, gerade wenn es ums Altern geht, ja auch ganz selten besprochen. Ein weiteres Hauptproblem bei Sexualität im Alter ist einfach, dass sich der Körper verändert. Auch das Aussehen verändert sich. Und das Problem ist meistens, dass für alte Menschen das so wirkt, als würde sich die Umwelt so sehr verändern, aber ich mich selbst ja gar nicht so und man dann mit diesen Umweltveränderungen nicht mehr so zurechtkommt. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass ich mich im Spiegel ansehe und merke, boah, ich fühle mich gar nicht so alt, wie ich da jetzt gerade drin aussehe. Also Falten und so weiter, vielleicht auch Pigmentflecken, die Haut ist nicht mehr so straff. Man sieht halt einfach anders aus. Und das anzunehmen, ohne diese ganzen Anti-Aging-Werbungen, wo überall sowieso nur 30-jährige Frauen als Models hingestellt werden. Sorry, dass ich mich darüber jetzt gerade aufrege, aber Fakt ist, es ist so. Also ich habe noch nie richtig faltige Menschen gesehen in der Werbung, die wirklich Werbung für sowas machen würden. Und ich finde, Falten haben auch was sehr Charmantes. Und daher finde ich, sollte man darüber anders nachdenken. Also ich gebe euch einfach nur ein paar Denktipps heute, weil ich selbst da noch für mich diesen ganz, ganz klaren Weg finden muss. Und ich glaube, den gibt es nicht. Aber ich für mich möchte ihn finden und ich denke, jeder Mensch sollte ihn auch für sich selbst finden. Genau. Ein ganz, ganz sensibles Thema ist natürlich auch Sexualität und Krankheit oder Sexualität und Demenz. Also was tue ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin erkrankt im Alter? Oder eben gerade Demenz ist so ein riesen, riesen Thema, weil da ganz oft die Frage ist, wie kann ich denn ablesen, ob es meinem Gegenüber jetzt, ob der Lust hat oder die Lust hat, ob wir zusammen mit Spaß haben oder nicht. Also Demenz als Krankheit, also Demenz wird sowieso als Krankheit gesehen. Und dann ist halt die Frage, was ist dann noch ein normales Verhalten? Und das hängt wiederum zusammen mit unseren Rollenvorstellungen, mit unseren Normvorstellungen und einfach die Sichtweise auf die Welt und das Leben. Und die Frage eben, wessen Bedürfnisse zählen dann, wenn es um Sexualität in der Partnerschaft geht? Zählen dann die Bedürfnisse der erkrankten Person oder die Bedürfnisse des noch gesunden Menschen? Das ist halt so oft dieser Knackpunkt und dieser Streitpunkt. Und diese Wahrnehmung von Sexualität durch den Partner oder die Partnerin. Und da ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, sich jeden Fall zum einen einzeln anzuschauen. Dann sollte Konsens natürlich das A und O sein. Und da, denke ich, ist es wichtig zu schauen, wie haben wir denn in unserem bisherigen Leben Sexualität gelebt? Wie war das davor? Und das Problem ist halt leider, dass es ganz häufig ein Konfliktthema ist im Heim oder in der Partnerschaft oder auch dann oft gesagt wird, was, du hast mit deiner dementen Frau oder deinem dementen Mann noch Sex, da gehörst du ja in Therapie. Also wer wird dann behandelt? Das sind so, da habe ich leider schon ganz, ganz viele Horrorgeschichten gehört. Und eigentlich ist es so, dass oft erst im Rahmen der Demenz Sexualität wirklich gelebt werden kann, weil man natürlich die Biografie der Generationen damit betrachten muss. Und wenn sowas immer tabu ist und nie so ausgelebt werden kann, wie ich das jetzt gerade angenehm und positiv und gut empfinde, dann kann wirklich die Demenz so ein, also diese Hemmschwelle im Kopf fällt dann bei den meisten einfach weg. Und das Thema ist einfach, dass das Bedürfnis ja auf beiden Seiten ganz oft vorhanden ist, also das Bedürfnis nach Nähe, Zuneigung und Sexualität und auf der anderen Seite natürlich auch Ängste und Schuldgefühle, vor allem auf der Seite des gesunden Partners oder der gesunden Partnerin, die haben dann oft das Gefühl, sie seien jetzt pervers, weil sie sozusagen mit einem kranken Menschen Sexualität leben möchten. Sexualität ist aber so eine ganz basale Möglichkeit für Nähe und Austausch, eben auch wenn zum Beispiel die Sprache dann verloren geht. Das heißt, man kann das auch als riesengroße Ressource sehen und das würde ich auch gerne als riesengroße Ressource sehen. Grundsätzlich weiß man, dass bei Angehörigengruppen mehr Männer schildern, dass sie noch mit ihren dementen Partnerinnen Sex haben aber ganz, ganz oft eben diese Schuldgefühle. Und woran erkenne ich denn, dass der Partner oder meine Partnerin will? Das ist halt so ein bisschen ein Klischee. Und woran erkenne ich das dann? Es ist schwierig. Es ist wirklich eine schwierige Frage und ich glaube, da gibt es auch eben kein Rezept mit Dr. Oetker-Garantie. Man muss das wirklich für sich gut überprüfen und rausfinden und ganz gut einfach auch auf die Reaktion meines Gegenübers achten, auf einen Blick, wie ist die Körperhaltung. Also das macht natürlich alles was. Ganz wichtig ist, glaube ich, diese Enttabuisierung von Sexualität im Alter, auch in Angehörigengruppen, also auch in Angehörigengruppen, wo sich Menschen austauschen, die mit demenzerkrankten oder Alzheimer-erkrankten Menschen noch zusammenleben, dass das einfach auch okay ist, dass Sexualität ein Thema ist, das zum Leben dazugehört und dass man das nicht einfach ausschließt. Ich finde, das hat einfach auch was mit Respekt zu tun, die Sexualität anzuerkennen und es ist ein Menschenrecht, Sexualität zu leben. Die sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht und wenn ich das sozusagen verwehre oder auch einfach nur ignoriere, was ja meistens der Fall ist, dann verwehre ich da auch Respekt, so sehe ich das einfach. Und Demenz und Sexualität, und jetzt kommt es ganz, ganz klar, schließen sich nicht aus. Und die Möglichkeit für Paare eben auch bei schwerer Demenz ist, dass sie sich dadurch auch nahe sein können. Obgleich sie eben nun sprachlich noch miteinander kommunizieren können oder nicht. Und bei vielen entschärft halt, also wenn man das sozusagen auch jemandem verkaufen muss, so blöd es klingt, entschärft halt dieses Zärtlichkeit und Kuscheln, diese Geschlechtsverkehrsvorstellung, was natürlich Blödsinn ist, denn das ist genauso intim werden miteinander und kann auch sehr zärtlich sein. Und ja, also darüber einfach mal nachzudenken. Demenz ist nicht automatisch ein Hindernis. Natürlich sollte Konsens immer der wichtigste Punkt sein. Gerade da ist halt die Frage so schwer, wenn mir niemand sprachlich zum Beispiel mir niemand mehr eine Einwilligung geben kann. Natürlich kann es auch passieren, dass das ausgenutzt wird. Das ist ganz, ganz klar. Aber grundsätzlich denke ich, dass Sexualität im Alter, und das weiß man mittlerweile auch aus vielen Studien, etwas Gesundes ist und den Körper eigentlich erhält und auch natürlich für Wohlbefinden und Zufriedenheit sorgt. Auch ein Thema, das dann ganz, ganz häufig kommt, ist eben, wie ist es denn in Pflegeheimen oder im betreuten Wohnen? Und da habe ich ganz viele Kollegen, Kolleginnen oder auch schon Weiterbildungen besucht, die mir da Geschichten erzählt haben, und da möchte ich euch jetzt einen kleinen Einblick geben. So gibt es eine Geschichte, da wurde ein Vortragender von mir hat das erzählt an der Fachhochschule. Ein Vortragender von mir wurde eingeladen, weil es dort in dem Pflegeheim sozusagen einen Vorfall gegeben hat. Und da haben zwei Menschen miteinander Sex gehabt. Und sie war, das Alter weiß ich nicht mehr, aber sie war jedenfalls dement. Und ich glaube, er auch, bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls, diese beiden hatten Sex auf der Besuchertoilette. Und das ganze Team war total in Aufruhr und total, oh mein Gott, und das war ein sexueller Übergriff und das ist total schlimm und voll krass. Und mein Vortragender ist hingegangen und hat gesagt, wie hat sie denn reagiert? Also wie seid ihr denn drauf gekommen? Hat sie zum Beispiel geschrien oder sonst irgendwas? Und sie sind halt da reingeplatzt und sie hat gelacht. Und wie hat denn ihr Gesichtsausdruck ausgesehen? Ja, sehr zufrieden, als hätte sie Spaß dabei. Na dann, wo ist denn da das Problem? Also wir müssen uns Situationen einfach auch differenzierter anschauen. Natürlich kann ich jetzt sagen, ja, nur weil sie lacht, heißt, ist das kein Ja. Das verstehe ich schon. Aber nicht von vornherein schon zu sagen, oh mein Gott, was ist da passiert? sondern einfach mit etwas Bedacht und etwas ruhiger daran zu gehen. Eine ähnliche Puppe ist, ein Pfleger stürzt in den Aufenthaltsraum und sagt, da draußen masturbiert ein Klient, also zu seiner Kollegin. Und die haben halt dann darauf geachtet, der stand im Gang und hat dort masturbiert. Und haben das voll gut gelöst. Die haben einfach darauf geachtet, dass in diesen 5 Minuten niemand auf den Gang rausgeht, sondern alle im Aufenthaltsraum bleiben. Und der ist dann in sein Zimmer gegangen. Und später haben sie ihn dann gefragt, was ihm denn da am Gang so gefallen hat. Und er hat dann erzählt, ihm hat einfach das Bild, da hängt ein Bild von einer Frau, und dieses Bild hat ihm so gefallen, das hat ihn so erregt. Und daraufhin haben sie ihm das Bild geschenkt und er durfte sich das ins Zimmer stellen und es war kein Problem mehr. Eine ähnliche Geschichte gibt es mit einem Mann, der, glaube ich, 78 war, der sich eine Sexpuppe gekauft hat, um sozusagen mit der seine sexuellen Fantasien und seine Gelüste, so blöd das jetzt klingt, eben noch auszuleben für sich in seinem Zimmer. Das wusste auch niemand, sondern es war wirklich nur für ihn. Und eine Pflegerin ist dann rein und war natürlich super entsetzt und hat das dann allen erzählt, nicht nur ihrer Teamleitung und nicht nur den anderen Pflegern und PflegerInnen, sondern das wusste dann später das ganze Heim, das wussten alle Angehörigen, das wussten alle Verwandten. Und der wurde da eigentlich richtig bloßgestellt. Und eigentlich wäre an dem Verhalten ja jetzt gar nichts Schlimmes, denn er hat es zum einen in seinem eigenen Zimmer gemacht. Das heißt, wir haben die soziale Erwünschtheit, Dinge nicht in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Er hätte es nur für sich gemacht. Es war keine andere Person im Spiel, bei der man auf die Bedürfnisse achten müsste. Und er wollte damit auch niemanden stören. Und was da passiert ist, ist, finde ich, ein massiver Übergriff, weil ich natürlich, wenn ich das so publik mache, ich meine, wie sehr kann man einen Menschen denn noch beschämen? Vor den Angehörigen, vor anderen Menschen, um in diese Privatsphäre so einzudringen und sich dann nicht mal dafür zu entschuldigen. Also das sind so Sachen, wo ich mir einfach denke, boah, da geht auch ganz schön viel schief. Und deswegen ist meine Podcast-Folge bestimmt keine Lösung für alle, aber einfach, es soll ein paar Denkanstöße geben, wie man denn Situationen auch noch anders betrachten kann. Und noch eine ganz, ganz schöne Geschichte von einer Kollegin, die schon ganz lange im Pflegeheim arbeitet. Die hat erzählt von zwei dementen Menschen. Und diese beiden verlieben sich einfach jeden Tag aufs Neue wieder ineinander und verbringen dann den Tag zusammen und halten Händchen und flirten und unterhalten sich halt auch ein bisschen. Und das ist wirklich wie die erste Jugendliebe und sie findet das wirklich entzückend und es ist total schön. Und abends gehen sie dann zusammen auf ein Zimmer und schlafen dann Löffelchenstellung gemeinsam ein. Und das klingt jetzt nach einer traumhaften Sache. Das einzig Blöde daran war, jedes Mal, wenn sie in der Früh aufgewacht sind, also morgens aufgewacht sind, konnten sie sich nicht mehr aneinander erinnern und begannen dann miteinander zu schreien bzw. Zu streiten und sich furchtbar aufzuregen. Logischerweise, wenn du ins Bett gehst und auf einmal liegt eine fremde Person neben dir, also eine gefühlt fremde Person, da würde ich mich wahrscheinlich auch aufregen. Und die haben das aber wirklich gut gelöst, denn immer so gegen 4, 5 Uhr morgens musste die Frau eben auf die Toilette. Und immer wenn sie auf die Toilette musste, haben sie sie einfach abgeholt und zurück in ihr Zimmer begleitet. Und am nächsten Tag konnten sie sich wieder verlieben, ohne den ganzen Stress am Morgen. Ist natürlich total fein und schön, wenn der Raum für sowas gegeben wird. Und das ist so jetzt eine ganz klassische Frage, die sich eigentlich jedes betreubare Wohnen, jedes Pflegeheim stellen kann. Wäre so, gibt es denn Einzelzimmer und gibt es Räumlichkeiten, die die Privatsphäre bieten, dass unsere Bewohner und Bewohnerinnen auch dort sozusagen ihre Sexualität leben dürfen? Darf man überhaupt über das Thema Sex sprechen? Beziehungsweise, wenn ich sage, dass ich da Probleme habe, wird mir dann auch kompetente Beratung zur Verfügung gestellt? Darf ich als Pflegerin oder Pfleger im Team über Sexualität sprechen oder über Vorfälle, die da passiert sind, oder wird das automatisch negativ bewertet? Sind zum Beispiel auch Zimmerbesuche über Nacht erlaubt bei den Bewohnern und Bewohnerinnen? Werden sexuelle Kontakte unter Bewohnerinnen zugelassen oder eben auch nicht? Und ganz wichtig, glaube ich auch, wird die Schweigepflicht gewahrt oder wird Verwandten oder Angehörigen einfach brühwarm alles erzählt, was da so drinnen passiert? Und auch ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt nicht nur in Alterspflegeheimen interessant und wichtig ist, sondern auch, wenn man über das Thema Sexualität und Behinderung spricht. Dazu wird es aber auch mal eine ganz eigene Woche geben, denn das Thema ist so wichtig und so groß, dass ich dem auch eine eigene Woche widmen möchte und werde. Wie gehe ich denn mit Intimpflegesituationen um? Wie gehe ich mit diesen Reinigungssituationen um, wenn es da sozusagen auch um Intimpflege geht? Haben wir da im Team einen klaren Vorrang? Darf das auch genussvoll sein? Gibt es die Möglichkeit für ältere Menschen auch, wenn sie den Wunsch haben, noch in ein Laufhaus oder in ein Bordell zu gehen? Können sie das? Dürfen sie das? Gibt es sexuelle Assistenzkräfte? Über all das kann man sprechen und sich austauschen. Und je klarer man dazu im Team eine Meinung hat und je klarer man weiß, wie gehen wir mit solchen Themen um, wie schauen wir uns das an, und je mehr Sprache es gibt, umso weniger häufig passieren Übergriffe, umso weniger häufig müssen sich Menschen schämen für ihre Sexualität und umso gesünder wird das Ganze für alle Beteiligten. Also all diese körperlichen Veränderungen und Veränderungen rundherum. Veränderungen können super positiv, aber auch negativ besetzt werden. Und es liegt, denke ich, ganz, ganz viel und ganz, ganz stark an uns, wie wir diese Veränderungen für uns nutzen oder erleben. Und da haben wir einfach alle ganz viele Fähigkeiten oder können wir Fähigkeiten aktivieren, die uns helfen, mit diesen Veränderungen gut umzugehen beziehungsweise das Beste aus diesen Veränderungen zu ziehen. Denn nur weil Sexualität immer so gelaufen ist, heißt es nicht, dass sie nur so funktioniert. Und ich denke, darin liegt einfach ganz viel Potenzial und das möchte ich euch einfach mitgeben. Das heißt, Sexualität ist im Alter nicht einfach weg, die verschwindet nicht einfach, sondern verändert sich ganz einfach. Außerdem hat Sexualität im Alter auch ganz schön viele Vorteile. Also im Vergleich zum, sage ich unter Anführungszeichen, Teenager-Sex hat der Sex eben gewisse Vorteile. Man braucht sich zum Beispiel keine Gedanken mehr um die Verhütung machen, super, vor allem, weil das auch ein totaler Lustkiller sein kann, wenn man Angst hat, schwanger zu werden, obwohl man nicht schwanger werden möchte. Die Orgasmusfähigkeit ist mitunter sogar etwas besser, weil bestimmte Belastungen wegfallen, die dann oft in den Jahren davor vorkommen. Und auch im Erwachsenenalter gibt es Phasen, wo die Auslebung der Sexualität etwas nach hinten gestellt werden muss. Beispielsweise, wenn man kleine Kinder hat und jederzeit sich fürchten muss, dass jemand reinkommt. Dieser Stress fällt halt weg im Erwachsenenalter. Das ist schon ganz nett. Darüber hinaus haben Männer ab 40 wesentlich selten einen vorzeitigen Samenerguss. Das heißt, das Liebesspiel dauert im Durchschnitt etwas länger und kann deswegen nochmal zu ganz einem neuen Empfinden führen. Beziehungsweise ist es auch so, je älter man wird, umso häufiger erlebe ich einfach, dass es leichter wird, über die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen und dass es nicht mehr so sehr darum geht, dem anderen etwas zu beweisen oder sich selbst etwas zu beweisen. Dadurch, dass man den eigenen Körper schon ein bisschen besser kennengelernt hat, können sich auch da wieder völlig neue Welten ermöglichen. Auch ganz, ganz hilfreich für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden kann Beckenbodentraining sein, sowohl für Männer als auch für Frauen. Beckenbodentraining fördert nicht nur die Durchblutung des Beckenbodens und somit auch das Empfinden im Becken, also im Beckenbereich, sondern Beckenbodentraining ist auch super klasse, um Inkontinenzproblemen vorzubeugen oder Inkontinenzprobleme sogar vielleicht teilweise ganz verschwinden zu lassen oder zumindest die Probleme zu lindern. Außerdem kann Beckenbodentraining auch nach einer Prostataoperation zum Beispiel wirklich super helfen. Oder allgemein auch da, wenn zum Beispiel Urinverlust ist oder Stuhlinkontinenz, das sind ja alles Themen, die auch noch so stark tabuisiert sind. Deswegen wird es auch dazu mal wahrscheinlich eine eigene Woche geben. Ist natürlich auch sehr einschränkend, wenn man diese Problematik hat, aber man kann nämlich ohne Medikamente auch schon etwas dagegen tun. Es gibt ganz viele natürliche Heilmittel, Beckenbodentraining, gezielt die Übungen, die für dein Problem eben brauchbar sind und hilfreich sind, die regelmäßig zu machen, kann wirklich, wirklich helfen. Und dann kann man natürlich zusätzlich noch mit Medikamenten oder anderen Dingen unterstützen. Und das wird einfach auch ganz, ganz häufig unterschätzt, dieses Beckenbodentraining. Beckenbodentraining hilft übrigens auch bei erektilen Dysfunktionen, weil wir ja, wenn man bedenkt, dass nur ein Drittel des Penis außen ist und der Rest innen, diese zwei Drittel, die innen liegen, ja mit dem Beckenbodenmuskel zusammenhängen und dadurch einfach auch mitgesteuert werden. Das ist natürlich super, wenn ich meinen Beckenbodenmuskel gut wahrnehmen kann, weil dann kann ich ihn natürlich auch in der Sexualität zu meinen Gunsten einsetzen. Und das wissen ganz, ganz viele nicht. Über das wird meistens erst gesprochen, wenn es schon Probleme gibt. Und deswegen ist Beckenbodentraining eigentlich auch für sehr junge Menschen gut geeignet, einfach weil man präventiv schon ganz viel machen kann, um gar nicht erst Probleme zu bekommen oder Problemen eben schon vorzubeugen. Das wäre die Definition von Prävention. Ihr seht also, Sexualität im Alter hat ganz viele Facetten und vor allem ganz viele Möglichkeiten. Und irgendwann werden wir alle auch alt sein. Und auch dann würden wir uns vermutlich wünschen, dass uns nicht unsere Sexualität einfach abgesprochen wird. Und dazu möchte ich euch einfach einladen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Anmerkungen, wenn ihr selber Dinge erlebt habt. Ich finde, man lernt so viel von diesem Erfahrungsaustausch und das kann man nicht in Büchern nachlesen, da muss man miteinander sprechen. Und deswegen lade ich euch ein, folgt mir auf Instagram, schreibt mir auf hallo@sexologisch.com oder auf Insta oder auf Facebook. Ich bin da regelmäßig online und lese die Sachen nach. Und für heute wünsche ich euch noch einen ganz, ganz feinen Tag. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!
Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.